Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazrat Mirza Masroor Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Hayya 'ala salah. Hayya 'ala Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غزوہ ہمراء الاسد کا سبب
In der letzten Freitagsansprache wurde der Grund für die Schlacht von Hamra al-Assad erwähnt. Als die Muslime erfuhren, dass der Feind nach der Schlacht von Uhud auf halbem Wege zurückkehrte und beabsichtigte, Medina anzugreifen, rief der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar zu sich. Er sallallahu alaihi wasallam informierte sie über die Aussage des Muazzini Sahabi. Beide, die die Information weitergegeben hatten, sagten: O Prophet Allah sallallahu alaihi wasallam, lasst uns zum Feind losziehen, damit er nicht unsere Kinder angreift. Nachdem der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam am nächsten Morgen das Gebet verrichtet hatte, rief er die Menschen zusammen und wies Hazrat Bilal an, zu verkünden, dass der Gesandte Allahs euch befiehlt, zum Feind loszuziehen, und mitkommen sollen nur diejenigen, die gestern an der Schlacht von Uhud auch teilgenommen haben. Das bedeutete, dass nur diejenigen teilnehmen durften, die auch an der Schlacht von Uhud teilgenommen hatten. In Bezug auf die islamische Flagge und die Vertretung in Medina heißt es geschrieben, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ seine Flagge holen, die bereits seit dem Vortag bereit war. Sie war noch nicht entrollt worden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam übergab diese Flagge an Hazrat Ali. In einigen Berichten wird jedoch auch angegeben, dass die Flagge an Hazrat Abu Bakr übergeben wurde. Zu dieser Gelegenheit ernannte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ibn Umm Maktum zu seinem Stellvertreter in Medina. Historiker betonen, dass die Entscheidung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Feind zu verfolgen, überaus weise war. Im Detail heißt es dazu: Nach Ansicht der Heuchler war es aufgrund der 70 Opfer aus der Schlacht von Uhud und des Mangels an zusätzlichen Kämpfern am folgenden Tag äußerst riskant, den Feind zu verfolgen. Doch die späteren Ereignisse haben gezeigt, dass die Entscheidung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam äußerst weise war und den Muslimen erheblichen Nutzen brachte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verbrachte die ganze Nacht damit, über die Lage nach der Schlacht nachzudenken. Er vermutete, dass die Götzendiener, die von Uhud nach Mekka zurückkehrten, auf dem Weg das Gefühl haben könnten, dass sie trotz ihres Sieges auf dem Schlachtfeld von Uhud keinen tatsächlichen Vorteil erlangt hatten. Dies könnte dazu führen, dass sie sich dafür schämten und möglicherweise einen Angriff auf Medina planten. Deshalb wandte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eine ausgezeichnete Kampfstrategie an, eine ausgezeichnete Kriegsstrategie an und entschied sich, den Feind zu verfolgen. Diese Entscheidung belebte den Elan der Mujahedin und erfüllte die Herzen der Heuchler mit Furcht vor der Entschlossenheit und Überzeugungskraft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Drittens, als der Feind erfuhr, dass das muslimische Heer ihn verfolgte, begann sein Mut zu schwinden. Dies ist eine Notiz aus einem historischen Bericht oder aus einem Geschichtsbuch. Der Anführer der Heuchler, Abdullah bin Ubay, bat ebenfalls darum, mitzureisen. Dafür suchte er den heiligen Propheten auf und bat darum, an dieser Expedition teilzunehmen, obwohl er nicht nur selbst von der Schlacht von Uhud, sich verzogen hatte, sondern auch 300 andere mit sich geführt hatte und verschwunden war. Sicherlich war er über diese Tat beschämt und versuchte, diesen Makel, dieser Schandtat zu tilgen, oder Gott weiß, mit welcher Absicht und welchen Zielen die Heuchler umherziehen. Er trat vor den heiligen Propheten und bat darum, mitreisen zu dürfen, doch der heilige Prophet lehnte seine Bitte ab. Einige Gefährten waren in der Schlacht von Uhud schwer verletzt worden. Einige Gefährten waren in der Schlacht von Uhud schwer verletzt worden. Trotz ihrer Verletzungen zeigten sie ein außergewöhnliches Beispiel dafür, den Befehl des heiligen Propheten zu befolgen. Darüber steht geschrieben, es war der Befehl des heiligen Propheten, dass die Liebenden, Treuen und Lebensopfernden ihre Wunden in Kauf nehmen und mit ihren Waffen erneut aufbrechen sollen. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Befehl erteilte, machten sie sich sofort auf den Weg. Hazrat Usaid bin Husayr hatte 9 Verletzungen erlitten. Obwohl er seine Wunden behandeln wollte, hörte er den Ruf und verzichtete auf die Pflege, auf die Versorgung seiner Wunden und zog sofort los. Von den Banu Salma zogen 40 Verletzte aus. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sah, wie sie trotz ihrer Verletzungen seinen Befehl befolgten, betete er um Vergebung für sie und sagte, O Allah, erbarme dich der Banu Salma. Tufail bin Numan erlitt 13 Verletzungen, Hiraj bin Sima 10 Verletzungen und Gab bin Malik mehr als 10 Verletzungen. Utba bin Amir erlitt 9 Verletzungen. Trotz dieser schweren Verletzungen eilten die Muslime zu ihren Waffen und blieben nicht, um ihre Wunden zu versorgen. Allah, der Hocherhabene, hat eben diesen beispiellosen Elan der Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam in seinem Wort aufgezeichnet, damit für sie bis ans Ende aller Tage Blumen der Anerkennung gestreut werden. Gott, der Hocherhabene, sagt: Allazina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul karh lillazina ahsanu للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Die nun, die dem Ruf Allahs und des Gesandten folgten, nachdem sie die Wunde davongetragen, großer Lohn wird denjenigen unter ihnen, die Gutes tun und rechtlich handeln. Hazrat Aisha pflegte zu sagen, dass unter anderem Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu und Hazrat Zubair bin Awam radiallahu anhu zu den Leuten gehören, die diesen Vers repräsentieren. Über die Erlaubnis für Hazrat Jabir bin Abdullah, die Muslime zu begleiten, steht, dass vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aus verkündet wurde, dass bei dieser Mission nur diejenigen mitgehen werden, die an der Schlacht von Uhud teilgenommen hatten. Es wurde auch streng danach gehandelt. Aber es gab einen glücklichen, aufrichtigen Gefährten, der zwar zuvor von der Schlacht von Uhud fernblieb, aber dennoch die Erlaubnis erhielt, bei diesem Unternehmen mitzugehen. Hierbei handelte es sich um Jabir bin Abdullah. Ibn Ishaq und Ibn Umar haben beschrieben, dass Jabir bin Abdullah zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kam und sagte: O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, euer Ausrufer hat ausgerufen, mit uns soll nur der ausziehen, der am gestrigen Tag mit uns im Gefecht, also im Krieg von Uhud, vorhanden war. Ich hatte den Wunsch, im Kampf dabei zu sein, aber mein Vater ließ mich wegen meiner 7 Schwestern zurück. Nach einer anderen Aussage betrug die Zahl seiner Schwestern 9. Jedenfalls sagte er weiter: Mein Vater sagte, O mein Sohn, für mich und für dich ist es nicht angebracht, dass wir diese Frauen hier ohne einen Mann alleine lassen. Ich habe Angst um sie. Es sind schwache Frauen. Und was den Dschihad an der Seite des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam angeht, so kann ich dir auch nicht den Vorrang über mir geben. Das ist also auch der Fall. Er kann die Frauen nicht alleine zurücklassen und möchte gleichzeitig auch zum Dschihad. Dein Wunsch ist, dass er selbst geht und sein Sohn nicht. So bleib zurück bei deinen Schwestern. Und ich gehe mit dem Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam zum Dschihad. Jabir sagt, deshalb konnte ich gestern auf Geheiß meines Vaters nicht an der Schlacht teilnehmen. Andernfalls hatte ich auch die feste Absicht. Darauf gestattete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er diese aus tiefer Liebe entspringenden Worte von Hazrat Jabir hörte, ihm mitzukommen. Deswegen pflegte Hazrat Jabir stolz zu sagen, außer mir ging keine Person mit ihm, die am gestrigen Tag nicht am Dschihad teilgenommen hatte. Viele von denen, die nicht am Vortag dabei waren, hatten ihn um Erlaubnis gebeten, aber er, sallallahu alaihi wasallam, hatte die Bitten verneint. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, brach in einer Verfassung auf, in der sein gesegnetes Gesicht verletzt war, seine gesegnete Stirn verwundet war, ein gesegneter Zahn war abgebrochen, die untere Lippe, beziehungsweise nach einigen Überlieferungen, beide Lippen auf der Innenseite Wunden hatten, die rechte Schulter durch den Schwerthieb von Ibn Kamiya verwundet war und beide Knie ebenfalls verwundet waren. Er, sallallahu alaihi wasallam, ging zuerst in die Moschee und verrichtete dort 2 Rak'a des Gebets. Die Leute waren bereits versammelt. Dann bestellte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sein Pferd namens Saqab an die Moscheetür. In dieser Expedition hatte nur er, sallallahu alaihi wasallam, ein Pferd. Als der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, aufbrach, trug er eine Rüstung und einen Helm. Es waren nur seine Augen sichtbar. Währenddessen traf der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Talha bin Ubaidullah. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu ihm, Talha, wo sind deine Waffen? Hazrat Talha sagte, gleich hier in der Nähe. Er sagte dies, ging schnell los und kam mit seinen Waffen zurück. Obwohl zu diesem Zeitpunkt allein auf der Brust Talhas 9 Wunden aus der Schlacht von Uhud waren. Auf seinem Körper waren insgesamt über 70 Wunden. Hazrat Talha sagt, mehr als über meine eigenen Wunden war ich über die Verletzungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam besorgt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam begab sich zu mir und fragte, wo siehst du den Feind? Sprich, was ist deine Einschätzung, an welchem Ort Abu Sufyan und sein Heer sich zurzeit befinden können? Ich sagte, im Unterland. Er sagte, davon gehe ich auch aus. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, was sie, also die Quraysh, anbelangt, so werden sie künftig nie wieder die Möglichkeit bekommen, so mit uns verfahren zu können, bis Allah schließlich durch unsere Hand Mekka erobern wird. Gemäß einer Überlieferung sagte der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zu Hazrat Umar, O Sohn von Khattab, in Zukunft werden die Quraysh niemals so mit uns verfahren können, bis wir schließlich sogar den Hajr al-Aswad, den schwarzen Stein, küssen werden. Thabit bin Salba Khazraji war bis zum Ort Hamra al-Asad der Wegweiser für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gemäß einer anderen Überlieferung war Thabit bin Zahak, der den Weg zeigte. Es gibt 2 Überlieferungen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu dem Anlass 2 Gefährten vorgeschickt, damit sie Informationen sammeln. Die Einzelheiten hierzu sind wie folgt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte zwei Söhne von Sufyan namens Salid und Numan aus Banu Saham, einem Zweig des Stammes Aslam, vor, um die feindlichen Leute auszukundschaften. Ein dritter Mann wurde aus Banu Uwair, ebenfalls einem Zweig des Stammes Aslam, mitgesandt. Sein Name ist nicht erwähnt worden. Zwei von ihnen fanden im Ort Hamra al-Asad die Quraysh vor. Die Quraysh waren gerade dabei, miteinander zu reden. Die Quraysh sahen die beiden und töteten sie. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten aufbrach und in Hamra al-Asad angekommen, das Lager der Armee aufschlug, wurden diese beiden Gefährten in einem Grab beerdigt. Ihre Leichen lagen noch dort. Sie waren beide Freunde. In dieser Expedition bekommt man auch das Beispiel der Gehorsamkeit zweier Ansar-Brüder zu sehen, wie diese beiden mit Verletzungen die Strecke zurücklegten. Die Einzelheiten hierzu lauten: Hazrat Abdullah bin Sahl und Hazrat Rafi bin Sahl, zwei Brüder aus dem Stamm Banu Abdul Ashal, waren erheblich verletzt, als sie von der Schlacht von Uhud zurückkamen. Sie wurden in der Schlacht verletzt und Hazrat Abdullah war stärker verletzt. Als die beiden Brüder vom Aufbruch des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nach Hamra al-Asad sowie seinem Befehl bezüglich der Teilnahme hörten, sagte einer der beiden zum anderen: Bei Gott, wenn wir nicht mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam an dieser Expedition teilnehmen, so wird es für uns eine große Einbuße für uns sein. Das war ihr Glaube. Dann sagten sie: Bei Gott, wir haben kein Reittier, das wir besteigen können. Noch wissen wir, wie wir das hinkriegen können. Hazrat Abdullah sagte: Komm mit mir, wir gehen zu Fuß. Hazrat Rafi sagte: Ich schwöre bei Allah, dass ich wegen meinen Verletzungen nicht mal die Kraft zum Gehen habe. Das war ihre Verfassung. Sein Bruder sagte: Komm, wir werden langsam gehen und gehen zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. So gingen die beiden los, fallend und wieder aufstehend. Wenn Hazrat Rafi Schwäche verspürte, so trug Hazrat Abdullah ihn auf dem Rücken. Mal ging er wieder. Sie waren in einer Verfassung, dass beide verletzt waren. Aber wer sich besser fühlte, trug den stärker Verletzten auf dem Rücken. Doch sie gingen immer weiter in die Richtung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aufgrund der Schwäche war es manchmal so, dass sie sich nicht mal bewegen konnten, bis sie schließlich zur Nachtgebetszeit vor dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erschienen. Die Gefährten zündeten zu diesem Zeitpunkt ein Feuer an, sprich sie hatten da schon ihr Lager aufgeschlagen. Beide wurden zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gebracht. In dieser Nacht stand für den Schutz des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abbad bin Bishr Wache. Als sie ankam, fragte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die beiden: Was hatte euch abgehalten? Die beiden erklärten den Grund, wie es dazu kam. Sie hatten wohl dann detailliert die Geschichte erzählt. Hierauf sprach der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam für die beiden ein Gebet zum Wohl der beiden aus und sagte dann: Wenn euch beiden ein langes Leben zuteil werden sollte, dann werdet ihr sehen, dass euch Pferde, Maultiere und Kamele als Reittiere gewährt werden. Jetzt seid ihr zwar wankend und fallend zu Fuß hierher gekommen, doch wenn ihr ein hohes Alter erreichen solltet, werdet ihr all das sehen. Diese ganzen Reittiere werden für euch zur Verfügung stehen. Aber gleichzeitig sagte er sallallahu alaihi wasallam auch: Jedoch wird das alles für euch nicht besser sein als diese Reise, die ihr gerade unternommen habt, die zu Fuß wankend und fallend ihr vollzogen habt. Das heißt also, dass der Lohn dieser Reise von ihnen so groß ist, dass er sogar die besten Güter aus der damaligen Zeit übertrifft. Es wird auch gesagt, dass diese Begebenheit sich mit Hazrat Anas und den Söhnen von Munis Fasala abgespielt hatte. Demnach kann es sein, dass beide mit dieser Begebenheit so ein Ereignis hatten. Weiterhin wird über das Proviant und die Großzügigkeit von Hazrat Sa'd bin Ubadah radiallahu anhu berichtet. Die Einzelheiten lauten wie folgt: Hazrat Jabir bin Abdullah radiallahu anhu berichtet: In der Expedition Hamra al-Asad hatten wir Datteln als Proviant. Wir aßen also Datteln. Hazrat Sa'd bin Ubadah r.a. brachte 30 Kamele und Datteln, die uns bis zum Ort Hamra al-Asad reichlich versorgt haben. Der Überlieferer schreibt, dass er Kamele brachte und an manchen Tagen zwei und an manchen drei davon geschlachtet wurden. Manchmal wurde auch Kamelfleisch mit den Datteln verzehrt. Die Einzelheiten darüber, was die Weisheit und die Kriegsstrategie von ihm sallallahu alaihi wasallam war und wie er den Feind einschüchtern wollte, abschrecken wollte, lauten wie folgt. Eine Methode, den Feind einzuschüchtern und ihm Angst einzuflößen, war, dass nachts in ein Lagerfeuer in einer großen Anzahl angezündet wurde. Damit die hohe Anzahl des Trupps ersichtlich wird und der Feind beängstigt wird. Aus dem Grund wies der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die Gefährten bei jedem Rast an, dass sie sich verteilen sollen und jeweils einzeln ein Feuer anzünden sollen. Dementsprechend zündete jede Person einzeln ein Feuer an und an 500 Stellen wurde Feuer gezündet, sodass diese von Weitem bereits sichtbar waren. Die Nachricht über das muslimische Heer und deren Feuer hatte sich weit verbreitet. Aus diesem Grund hat Allah den Feind, oder dadurch hat Allah den Feind eingeschüchtert. Es wird berichtet, dass währenddessen Mabit Husay den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam traf. Danach ging er auch zu Abu Sufyan und hat die Quraysh über das muslimische Heer in Bezug auf das muslimische Heer beängstigt. Die Details davon werden wie folgt berichtet. Mabit bin Abu Mabit Husay traf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er war zu diesem Zeitpunkt noch ein Götzendiener. Einige Historiker haben auch über seine Konvertierung zum Islam berichtet, doch die meisten berichten, dass er zu jenem Zeitpunkt noch nicht konvertiert war. Allerdings hatte er im Nachhinein den Islam angenommen. Die Gläubigen sowie Götzendiener des Stammes Banu Khazar waren aufrichtig gegenüber dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dies war jedoch ein anderer Stamm, aus denen viele konvertiert waren und somit auch loyal waren. Diese Menschen hatten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen, dass sie ihm nichts verheimlichen werden. Mabit sagte: O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uns hat es großen Kummer bereitet, dass ihnen und ihren Gefährten Schmerz zugefügt wurde. Wir wünschen uns allein, dass Allah, der Allmächtige, euren Rang erhöht und er euch vor allem Leid schützt. Zu diesem Ausdruck der Empathie sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam: Geh und entmutige Abu Sufyan. Das heißt, du triffst ihn ja auf deiner Reise, demnach solltest du ihm Angst einflößen. Wie genau? Diese Strategie sollten sie selbst entwickeln. Mabit reiste dann von dort aus nach Mekka ab und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hielt sich noch in Hamra al-Asad auf. Er traf Abu Sufyan und seine Gefährten am Ort Roha. Roha ist ein Ort, der etwa 40 Meilen von Medina entfernt ist. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Trupp der Quraysh bereits geeinigt gehabt, dass sie zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückkehren werden. Dabei sagten sie: Wir haben die Besten unter ihnen sowie ihre Anführer getötet. Obwohl dies nicht der Fall war. Einige Namen wie Hazrat Hamza kann man dazu zählen, jedoch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu, Hazrat Umar radhiyallahu anhu, Hazrat Usman radhiyallahu anhu und Hazrat Ali radhiyallahu anhu, die großen Anführer, die Hauptanführer, blieben allesamt in der Schlacht von Uhud unversehrt. Dann sagten sie: Wir sind von ihrer Zerstörung bereits zurückgekehrt. Nun werden wir die restlichen von ihnen auf dem Rückweg zerstören und bereiten ihnen somit ein Ende. Als Abu Sufyan Mabit sah, sagte er: Das ist Mabit. Er wird sicherlich Neuigkeiten haben. Er sagte, Mabit, wie ist die Lage dort? Um Abu Sufyan einzuschüchtern, sagte er: Ich habe Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten in einem zurückgelassen. Die brechen mit so einer gewaltigen Armee auf der Jagd nach dir auf, dass ich bis heute so einen riesigen Trupp nicht gesehen habe. Diejenigen, die aus den Stämmen Aus und Khazraj zuvor zurückgeblieben sind, haben sich auch ihnen angeschlossen. Er hat hier also auch etwas von sich aus erfunden. Und sie haben sich geschworen, dass sie nicht zurückkehren werden, solange sie dich nicht aufwinden und Vergeltung ausüben. Sie sind aufgrund des Handelns ihres Volkes außerordentlich wütend und schämen sich sehr, dass sie zuvor nicht teilgenommen hatten. Sie sind so wütend auf dich, dass ich so eine Wut noch nie erlebt habe. Abu Sufyan sagte, sei zum Tode verdammt, was sprichst du? Er sagte, es scheint, als würdest du von hier nicht gehen, ehe du die Stirnen der Pferde siehst. Dies ist auch eine Redewendung von ihm, nicht, dass er bei seiner Rückkehr stirbt. Abu Sufyan begann zu sagen, bei Gott, wir haben uns darauf geeinigt bereits, sie zu bewältigen und sie von ihren Wurzeln zu entreißen. Mabed antwortete, dann halte dich davon ab, diesen Akt auszuführen. Das schreckliche Szenario, das ich gesehen habe, hat mich gezwungen, Gedichtsstrophen zu sprechen. Abu Sufyan fragte, welche Strophen sind das? Mabed sprach die folgenden Strophen. Radat tahudduhu minal aswati rahilatun iz sa'alat ardu bil jaradi ababil tardi vizit kiram la tanav tunabil indal qai wala mil muadi fazalat adman idan al arda
min liqaikum iz taqtamu taqtamat al batha
iz taqtamat tu Al-Badkhau Bil-Jil, Indi Nazirun Li-Ahli Basli, Rahya, Li-Kulli-Zi, Irbatim Minhum, Wa-Ma'kul, Min-Jayshi Ahmad, La-Wakhsha, La-Wakhashin, La-Navila,
Wa-Laysa Yusuf, Yusufu,
Wa-Laysa Yusufu,
Ma-Anzartu Bil-Qil,
Ma-Anzartu Bil-Qil. Als Herden um Herden edler Pferden auf der Erde zu marschieren begannen, lag es nicht fern, dass mein Kamel wegen der Töne ihres Getrampels vor Fassungslosigkeit zu zittern beginnt und hinfällt. Nun war dort zwar nur ein einziges Pferd, aber er zeichnete in seinen Strophen ein so dramatisches, übersteigertes Bild, dass es die Menschen in Angst versetzte. Dann sagt er weiter, die Pferde trugen solche tapferen Krieger, wie edle Löwen, die ohne Schwäche zu zeigen, weder im Kampf noch waren sie ungeschickt im Reiten. Das bedeutet, sie waren erfahren im Krieg, bewaffnet mit Pfeil und Schwert und im Bereich der Pferdereitkunst einzigartig. So rannte ich, um ihm die Nachricht zu überbringen, und es schien mir, als ob die Erde vor diesen Pferden, auf denen der erhabene General, der nicht allein war, hoch zu Ross thronte, sich neigen würde. Das bedeutet, dass er samt seiner Armee weiter voranschreitet. Und ich sagte in meinem Herzen, O Soldaten, der Kampf gegen euch bedeutet den Tod für Ibn Harb, also das heißt für Abu Sufyan, wenn das Schlachtfeld vom Klang des Heeres erfüllt ist. Ich warne jeden vernünftigen und verständigen Mann unter den Quraysh vor dieser gewaltigen Armee Ahmad, sallallahu alaihi wasallam, dessen Heer nicht aus unfähigen und erschöpften Personen besteht. Die Schrecken dieses Heeres, vor dem ich euch warne, können nicht in Worte gefasst werden. Die nervenaufreibende Unterhaltung von Mabed und seine Strophen zusammen mit dem Gespräch von Safwan bin Umayyah ließen die Moral von Abu Sufyan und seinen Gefährten sinken und sie wurden von Angst und Schrecken ergriffen. Abu Sufyans Wohlbefinden schien darin zu liegen, dass er so schnell wie möglich zusammen mit seinem Heer zurück nach Mekka kehrte. Diesbezüglich gibt es auch eine Anmerkung der Forschungsstelle Research Cell, der Forschungsabteilung. Einige Bücher über die Biografie des heiligen Propheten sallam, haben erwähnt, dass der heilige Prophet Muhammad sallam, zu Mabed gesagt haben soll, dass er Abu Sufyan demoralisieren solle. Andere Bücher haben es wiederum nicht erwähnt. Sie sagen, dass eine Möglichkeit besteht, dass er als Kriegsstrategie dies zu Mabed gesagt haben könnte. Eine andere Möglichkeit, die wahrscheinlicher ist, ist, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm zwar nichts gesagt hat, aber da er Mitgefühl für die Muslime hatte, hat Allah ihm dies ins Herz gelegt und er hat von sich aus alles mit Abu Sufyan besprochen. Wie auch immer, dies ist ihre Anmerkung. Aber was auch immer Mabed gesagt haben mag, war sein eigener Gedanke. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf jeden Fall, dies sei an dieser Stelle klargestellt, keinerlei Falschaussage gemacht. Die Art und Weise jedoch, wie Mabed ihnen Angst eingejagt hat, das Bild, das er skizziert hat, schüchterte die Ungläubigen jedenfalls ein. Währenddessen bereitete sich das Heer der Ungläubigen auf die Rückkehr nach Mekka vor. Als ein Karawanenzug von Abdul Qais an Abu Sufyan vorbeizog, der tatsächlich an derselben Stelle kampierte. Er fragte, wohin geht ihr? Er antwortete, wir gehen nach Medina. So unternahm Abu Sufyan aus rein propagandistischen Gründen seinerseits einen psychologischen Angriff, der jedoch erfolglos war, folgendermaßen, indem er fragte, wirst du Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Botschaft von mir überbringen? Ich werde dich beim Fest von Orgaz mit vollen Rosinen beladenen Kamelen belohnen. Er antwortete, ja. Daraufhin sagte Abu Sufyan, wenn du ihn triffst, dann sag ihm, dass wir uns entschlossen haben, zu ihm und zu seinen Gefährten zu kommen, um den Rest seiner Leute von Grund auf zu vernichten. Wir sind euch auf den Fersen. Nachdem er das gesagt hatte, machte sich Abu Sufyan auf den Weg nach Mekka. Diese Karawane traf auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Hamra al-Asad. Abdul Qais erzählte ihm, was Abu Sufyan und seine Verbündeten über ihm sagten. Und er sallallahu alaihi wasallam antwortete, Allah genügt uns und was für ein guter Versorger ist er. Wie dem auch sei, hielt sich die islamische Armee daraufhin kurz in Hamra al-Asad auf, bevor sie wieder heimkehrte, da die Ungläubigen bereits abgereist waren. Im Kommentar heißt es, dass Abu Sufyan, nachdem er die Stimme von Mahmud Husay gehört hatte, seine Absicht aufgab, nach Medina vorzudringen und sich auf den Weg nach Mekka machte. So hat Mahmud den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam über die Abreise von Abu Sufyan informiert. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rastete am Montag, Dienstag und Mittwoch an diesem Ort und kehrte dann nach Medina zurück. Baladri hat erwähnt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam für die Reise für 5 Tage außerhalb von Medina verblieb. In einer Überlieferung wird erzählt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam am Freitag in Medina ankam und sich 5 Tage außerhalb von Medina aufhielt. Hazrat Abu Ubaidah sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Muawiyah bin Mughira festgenommen hatte, bevor er nach Medina zurückkehrte. Muawiyah bin Mughira war der Großvater von Abdul Malik bin Marwan. Außer Muawiyah war auch Abu Azar Jamuhi in Gefangenschaft. Über Muawiyah bin Mughira gibt es eine Überlieferung, dass Hazrat Zaid bin Harsa und Hazrat Ammar bin Yasir Muawiyah bei der Rückreise von Hamra al-Asad tötete. Der Grund hierfür war, dass Muawiyah sich versteckt in Medina aufhielt und den Gegnern Informationen über die Umstände in Medina mitteilte. Als er festgenommen wurde, ging er in die Obhut von Hazrat Usman. Hazrat Usman erbat beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam um dessen Sicherheit. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er innerhalb von 3 Tagen die Stadt verlassen solle. Falls er nach 3 Tagen immer noch hier bleibt und gesehen wird, dann wird er umgebracht werden. Dieser hielt sich auch nach 3 Tagen weiterhin in der Stadt auf. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin zu diesen beiden, also Zaid bin Harsa und Ammar bin Yasir, dass er an jener Stelle zu finden ist. Daraufhin fanden sie ihn genau dort und brachten ihn um. Dann heißt es, dass genau an dem Ort von Hamra al-Asad der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Dichter, der Götzendiener, Abul Azar festnahm. Das ist jener Abul Azar, der während der Schlacht von Badr durch die Muslime festgenommen wurde und anschließend beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam um seine Freiheit bettelte und behauptete, dass er arm sei und zu Hause noch Töchter waren, um die er sich zu kümmern habe. Daraufhin gewährte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm die Freiheit, aus Gnade und ohne Kompensationsgeld zu nehmen. Er sallallahu alaihi wasallam nahm ein Versprechen von ihm, dass er in Zukunft nicht gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in den Krieg ziehen wird, keine Truppen aufstellen wird gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch keinen gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam aufhetzen wird. Doch er brach sein Versprechen und kehrte in der Schlacht von Uhud mit den Quraysh zurück. Er motivierte die Soldaten und stachelte diese durch seine Strophen gegen den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf. Daraufhin betete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass diese Person dieses Mal nicht entfliehen möge. Schließlich wurde er gefangen. Nach einer Überlieferung, als diese bei Hamra al-Asad weilten, ließen diese ihn schlafen zurück. Bis zum Morgen war er dort, als er dann von Hazrat Asim bin Sabit festgenommen wurde. Er war der einzige Götzendiener, der in dieser Expedition festgenommen wurde. Es gibt eine andere Überlieferung, wo es heißt, dass er von Umar bin Abdullah festgenommen wurde. Nach der Festnahme wurde Abu'l-Azhar zum Heiligen Propheten gebracht. Den Heiligen Propheten sehend, sagte er: O Muhammad, verzeih mir und lass mich frei wegen meiner Töchter und sei gnädig mit mir. Ich verspreche dir, dass ich niemals mehr eine solche Tat tun werde. Er sagte: Nein, bei Gott, jetzt wird es deinem Gesicht nicht mehr möglich sein, Mekka zu erblicken. In einer anderen Überlieferung heißt es: Du wirst mit diesem Bart, mit deinem Bart, nicht beim Hajr al-Aswad sitzen und sagen können, dass du den Heiligen Propheten betrogen hast. Dann wandte sich der Heilige Prophet an Hazrat Zaid und sagte: Töte ihn. Einer anderen Aussage zufolge soll er diese Anweisung Asim bin Sabit gegeben haben. Dann sagte der Heilige Prophet: Ein Gläubiger wird nicht zweimal von derselben Schlange gebissen oder aus demselben Loch gebissen. Inshallah, so Gott will, wird weiteres das nächste Mal berichtet. Beten Sie weiterhin für die Umstände der Welt. Möge Allah, der Allmächtige, jeden einzelnen Ahmadi vor allen Arten des Bösen bewahren. Nun werde ich das Totengebet von Faraz Ahmed Dahir Sahib leiten, der kürzlich in Australien den Märtyrertod starb. In Bezug auf den Vorfall heißt es, dass in Sydney an einem berühmten Ort namens Bondi in einem Einkaufszentrum ein Australier mit einem Messer auf ihn eingestochen hat und er dadurch den Märtyrertod starb. Wahrlich, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir heim. Er arbeitete als Wachmann in dem Einkaufszentrum. Er war damals gerade einmal 30 Jahre alt. Er war noch nicht verheiratet. 12 Menschen wurden angegriffen, 6 wurden getötet. Von den 6 Getöteten waren 5 Frauen. Faraz Ahmed Dahir ist ursprünglich aus Rampa. 2008 reiste er von Pakistan nach Sri Lanka, wo er 4 Jahre blieb. Durch das UNICR konnte er sich in Australien niederlassen. Letztes Jahr erhielt er seine Lizenz als Sicherheitskraft. Und an dem Tag, an dem er starb, arbeitete er zum ersten Mal in der Tagesschicht. Davor arbeitete er immer während der Nachtschicht. Den Angaben zufolge sah Faraz Ahmed Dahir, wie die Menschen verängstigt hin und her ran. Daraufhin trat er nach vorne, um den Angreifer aufzuhalten, woraufhin der Angreifer den Verstorbenen attackierte, was dieser nicht überlebte. Er war das erste Opfer, das bei diesem Attentat ums Leben kam. Die Ahmadiyyat begann in seiner Familie durch seinen Urgroßvater väterlicherseits. Der Großvater des Verstorbenen, der ehrenwerte Herr Sufi Ahmed Yar Sahib, diente lange Zeit der Jamaat. Mein Vater dient seit längerem der Jamaat. Mein Vater, Herr Bashir Ahmed Sahib, verstarb 2005, während seine Mutter Razia Begum 2014 verstarb. Zu den Hinterbliebenen des Verstorbenen gehören 3 Brüder, 2 Schwestern und sein Großvater väterlicherseits, Herr Sufi Ahmed Yar Sahib. In den Details zum Vorfall wurde auch berichtet, dass der Premier Australiens, dass der Präsident Australiens und der Premierminister von New South Wales dem Mut und dem Opfer des verstorbenen Herrn Faraz Ahmed Dahir Sahib ihren Respekt erwiesen haben. Genauso äußerte der in Australien ansässige Hochkommissar Pakistans beim Erweisen seines Respekts für Herrn Faraz Ahmed Dahirs Mut sein Bedauern und versicherte jede mögliche Unterstützung. Über den Verstorbenen und dieses Attentat wurden in den Medien über 120 Nachrichten veröffentlicht und es werden immer noch Nachrichten veröffentlicht. Heute fand sein Totengebet dort statt. Der dortige Premierminister und einige Minister waren auch dort anwesend und erwiesen ihm erneut, sollten ihm erneut ihren Respekt. In den sozialen Medien wird die Tapferkeit und das Opfer von Herrn Faraz Ahmed Sahib in sehr schönen Worten beschrieben. Viele Leute nennen ihn einen nationalen Helden. Dieses Opfer von ihm zeigt, dass er von Pakistan nicht aus Furcht vor dem Tod herkam, sondern er kam aufgrund der religiösen Verbote, die den Ahmadis aufgelegt werden und die ihn dazu veranlassten, das Land zu verlassen, indem er daran gehindert wurde, den Namen Allahs und seines Propheten auszusprechen.
der Vorsitzende der Khuddamul Ahmadiyya Pakistan in Australien, Herr Adnan Kadir, sagt: Am Sonntag, dem 21. April, wurde von der australischen Regierung in der Nähe des Einkaufszentrums eine Veranstaltung abgehalten. Der Hintergrund hiervon war es, allen Opfern Respekt zu erweisen, die bei diesem Attentat verstarben. An dieser Veranstaltung nahmen der australische Präsident, der Premierminister von New South Wales, der Oppositionsführer, Parlamentsmitglieder, der lokale Bürgermeister sowie Bürgermeister anderer Kommunen, ranghohe Offiziere der Polizei, Armee, Marine und eine Vielzahl von Führungspersonen aus dem medialen Bereich und ranghohen Leuten anderer Bereiche des Lebens teil. Zu dieser Veranstaltung wurden auch Mitglieder der Jamaat eingeladen. Sein älterer Bruder Mudassir Bashir sagt: Der Verstorbene war von klein auf ein fleißiger, von fröhlichem Gemüt und unerschrockener Tiffel. Der Verstorbene war 11 Jahre alt, als unser Vater verstarb. Er sagt: Unser ältester Bruder, Herr Muzaffar Ahmed Saib, zog uns wie ein Vater auf. Der Verstorbene half neben seiner Bildung dem älteren Bruder bei seinem Geschäft aus. Der Verstorbene war sehr fleißig und liebte seine Geschwister sehr. Er hatte ein sanftmütiges Gemüt. Er ist nie bei etwas seiner Geschwister verärgert gewesen. Der Verstorbene nahm auch mit großem Eifer an Aktivitäten der Jamaat teil. Die gesamte Zeit, die er in Pakistan verbrachte, dann in Sri Lanka und danach in Australien, wo immer er lebte, war er für die Tätigkeiten der Jamaat und Duties sehr aktiv. Zum Khilafat hatte er eine Beziehung äußerster Loyalität, des Gehorsams und der Liebe. Er hatte sich vorgenommen, dass sobald er die Staatsangehörigkeit erhalten würde, zuallererst den Khalifatul Masih in London treffen zu gehen. Das war sein Wunsch. Sein kleiner Bruder Shiraz Ahmed erzählt, er rezitierte den Heiligen Koran in einer sehr schönen Stimme und verrichtete stets das Gebet. Missionar Herr Kamran Mubashir Sahib sagt: Ich habe in dem Verstorbenen die positive Eigenschaft gesehen, dass er die Älteren der Jamaat und Missionare sehr respektierte. Wenn von ihnen irgendwelche Anweisungen gegeben wurden, so lehnte er diese nie ab. Wenn er auf einen Fehler hingewiesen wurde, dann nahm er dies nie übel, sondern blieb aus Demut still, akzeptierte seinen Fehler und korrigierte sich. Sein Freund Ahmed Ibrahim sagt: Der Verstorbene hegte eine ungeheure Liebe zur Religion und zur Khilafat. Er respektierte die Amtsinhaber der Jamaat und verrichtete stets das Gebet. Ich hatte zu ihm eine brüderliche und freundschaftliche Beziehung entwickelt. Wenn ich mit ihm mal über etwas schimpfte, so hörte er sich dies mit gesenktem Blick an und sagte, dass er künftig keinen Grund zur Beschwerde geben würde. Er war ein sehr fröhlicher und liebender Mensch. Der Vorsitzende der Jamaat Brisbane sagt: Im vergangenen Monat März kam er nach Brisbane. Er nannte als Besuchsgrund, seine Bekannten und Freunde zu treffen, und sagte, dass wenn jemand im Herzen über ihn verärgert ist oder eine Beschwerde gegen ihn hat, so ist er gekommen, um sich dafür zu entschuldigen und zu versöhnen. Er entschuldigte sich immer wieder bei allen. Es fühlte sich so an, als wäre er gekommen, um sich von allen zu verabschieden. Er hat einen Freund namens Shajjar Ahmed. Dieser sagt, er war ein fleißiger, furchtloser und verantwortungsbewusster Mensch. Der mit dem Verstorbenen verwundete andere Sicherheitsmann berichtet: Sobald der Täter in das Einkaufszentrum trat und ihn sehend die Menschen anfingen zu fliehen, zeigte der Verstorbene Tapferkeit und versuchte, ihn zu stoppen, indem er sich vor ihn stellte und die anderen beschützend sein eigenes Leben opferte. Auch auf den sozialen Medien zollen Leute Faraz Dahir Sahib ihren Respekt. Ein Herr, Chris Murphy, sagt in seinem Kommentar: Vor dem Attentat hatte ich einen wohlgekleideten Sicherheitsmann Faraz Ahmed gesehen, der im Einkaufszentrum auf seiner Schicht zur Arbeit war. Er war ein Held, der sein Leben für die Rettung anderer Menschen aufgab. Eine Frau namens Rebecca Evers sagt: Faraz Dahir, der vor Unterdrückung in seinem Land floh und für Frieden und eine bessere Zukunft nach Australien kam, der in seiner Gemeinde sehr geliebt war, gab sein Leben für den Schutz von Menschen auf. Ich bekunde mein Beileid mit seiner Familie und Gemeinde. Das war ein äußerst schmerzhafter Vorfall. Solche und viele weitere Kommentare wurden von Leuten gegeben, die vor Ort im Einkaufszentrum waren und auch die, das aus den Nachrichten erfuhren. Es gibt einen Studenten in der Jamia Rabban namens Mansur Ahmed. Er schreibt: Faraz Ahmed war mein Cousin väterlicherseits. Er war Herr
einer guten Persönlichkeit. Er verrichtete die 5 Pflichtgebete und forderte auch andere dazu auf. Immer wenn wir uns trafen, entgegnete er mit einem Lächeln. Er sah mich als jüngeren Bruder an. Wenn er mir etwas zu verstehen geben wollte, so machte er es auf eine sehr liebevolle Weise. Er bat mich immer um Gebete und pflegte zu sagen, ich werde für euch beten, darum betet für mich. Sein letzter Anruf kam am Tage seines Martyriums. Zu dem Zeitpunkt waren es in Australien morgens 4 Uhr. Sein älterer Bruder sagte ihm, dass es 4 Uhr morgens sei und dass er sich wieder schlafen legen soll, da er zur Arbeit muss. Daraufhin sagte er, ich habe soeben das Tahajjud verrichtet und auch für euch alle gebetet. Nach dem Fajr-Gebet werde ich zur Arbeit gehen. Fürs Schlafen bleibt keine Zeit. Dies war der erste Arbeitstag in der Frühschicht. Zuvor arbeitete er in der Spätschicht. Er schreibt, dies ist der 3. Märtyrertod in meiner Verwandtschaft. Zuerst wurde mein Onkel Mohammed Nawaz Sahib in Orangi Town, Karachi, am 11. September 2012 getötet. Dann mein Onkel Ejaz Ahmed Sahib in Orangi Town, Karachi, am 4. September 2013. Und nun erlangte Faraz Ahmed den Märtyrertod. Wie ich bereits gesagt habe, hatte Faraz Ahmed gesagt, dass er nicht aus Furcht vor dem Leben, vor dem Tod das Land verlassen hat, sondern für die Religionsfreiheit. Möge Allah der Allmächtige die Ränge des Verstorbenen erhöhen und allen Angehörigen auch Geduld und Trost spenden.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر